Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Holger.
Hallo Anja.
Du bist gar nicht leer.
Nee.
Das ist ja...
Noch nie gewesen.
Das ist überraschend. Holger Werri, es ist bei mir hier im Studio, hätte ich fast gesagt, im Zoom. Ich freue mich total, dass du dich auf dieses Experiment einlässt, mit mir diese Aufnahme zum Volkstrauertag zu machen. Wir zwei beide werden heute über den Volkstrauertag sprechen. Warum habe ich dich gebeten und warum sind wir nur zu zweit? Wo ist meine Lea? Wir müssen in die Vorproduktion gehen, denn ich mache 3 Wochen Kururlaub auf Langeoog im November und deswegen haben wir beschlossen, wir produzieren vor, damit unsere HörerInnen nichts vermissen müssen. Holger Werries, du bist mein Kollege.
Ja.
Schon ganz, ganz lange. Und wir haben uns kennengelernt auf dem Bundesrat der Baptisten. Da sind wir uns das erste Mal richtig begegnet. Ist keine Ahnung, wie viel 100 Jahre her, jedenfalls lange.
Dass du dich überhaupt noch erinnern kannst. Ja,
natürlich.
Also
ja.
wo das
Dagmar Wegener.
Ja.
Das war in Kassel und Dagmar Wegener hat uns zusammengeführt. Shoutout an Dagi.
Das weiß ich auch noch, jawohl. Gruß an Dagi.
Genau. Und da ist eine große Freundschaft entstanden.
So ist das.
Und dann hast du irgendwann gesagt, vor Jahren, der Baptismus, das funktioniert mit mir nicht mehr. Oder wir beide funktionieren nicht mehr so gut zusammen, wir sind besser getrennt. Manche Liebe funktioniert ja auf Distanz besser, als wenn man sich immer zu hat. Und bist Pfarrer der EKIR geworden, ist das richtig?
Ja, Evangelische Kirche im Rheinland, genau, seit über 5 Jahren, 5,5 Jahre schon.
Siehste?
Fast. Genau.
Ja,
mhm.
Ich habe dich schmerzlich aus dem Baptismus verabschiedet und bin total froh und dankbar, dass wir weiter Freunde sind und Kollegen sind, wir sowieso Geschwister im Herrn eh. Und wir sind auch verbunden über Instagram miteinander. Du bist nämlich bei Instagram der Expeteo. Warum bist du der Expeteo?
Ach, das ist eine lange Geschichte.
Nee, kannst du abkürzen.
Ja, abgekürzt. Ich habe einfach vor vielen, vielen Jahren mal nach einem gescheiten Nickname bei eBay für mich gesucht. Und hatte ein bisschen Zeit. Und dann habe ich überlegt, was zeichnet mich denn aus? Und in der Zeit war ich noch am Studieren. Und Theo steht natürlich für die Theologie und XP ist die Abkürzung oder die sind die ersten Buchstaben von dem Begriff Expedient. Und ich habe damals vor meinem Studium und auch während meinem Studium ja verschiedene unterschiedliche Dinge getan beruflich. Und als Student habe ich bei einem großen deutschen Reiseveranstalter gearbeitet,
okay,
um mir eben mein Studium zu finanzieren. Und die MitarbeiterInnen eines Reiseunternehmens nennt man Expedienten. Und da kommt das XP her. Genau, so heißt also der Expeteo ist derjenige, der sich ja für Gott und die Welt interessiert und unterwegs ist und mit Menschen in Kontakt und so weiter.
Und das zeichnet dich ja wirklich aus, ne? Also das alles, was ich so mitbekomme von dir, sowohl was du bei Instagram postest als Expeteo, wie gesagt, als auch was ich so auf anderen Ebenen von dir mitbekomme, du bist ein Mensch, der interessiert ist an Menschen,
ja,
der schon vieles ausprobiert hat und der den Mut hat, auch Dinge dann zu lassen. Wenn es nicht läuft, lassen wir es.
Ja, wobei ich manchmal ein bisschen länger brauche, bis ich das dann gecheckt habe. Aber ja, stimmt.
Ja, das ist ja ganz gut, dass du nicht so sprunghaft bist. Aber du hast den Mut, Dinge auch zu beenden. Und das ist ja was ganz Wertvolles und Kostbares. Das hat was mit Selbstfürsorge zu tun.
Ja.
Ich freue mich, dass du hier bist, Holger.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine große Ehre. Ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Und wenn man dann auf einmal so einen Anruf bekommt, hättest du Zeit und Lust. Das ist schon schön. Vielen, vielen Dank euch beiden. Mhm.
Ja, also ich finde es auch, ich liebe es jetzt schon. Wir sprechen heute über den Volkstrauertag miteinander. Das ist ja der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. In diesem Jahr ist es der 19. November und der Wochenspruch, der steht im 2. Korintherbrief. Da heißt es, denn wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und es passt ja unfassbar gut zu unserem Predigtext, den wir heute besprechen, der sehr lang ist und den du uns vorlesen wirst, Holger. Sag doch bitte, um welchen Text es sich handelt, welche Bibelübersetzung du gewählt hast und wie die Abgrenzung ist. Und dann lausche mir deiner Stimme.
Ja, also der Predigttext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 46.
Hm.
Ein langer Text.
Lange.
Und wir werden nachher noch darauf eingehen, dass manche Forscher sagen, das Matthäusevangelium ist vielleicht das jüdischste der Evangelien. Und deswegen habe ich mich für das jüdische Neue Testament in der Übersetzung von David Stern entschieden.
Ach,
genau.
Interessant.
Ja.
Cool, ja.
Ja, ich beginne. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, wird er auf seinem herrlichen Thron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen voneinander sondern, wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen sondert. Die Schafe wird er zu seiner rechten Hand stellen und die Ziegen zu seiner linken. Dann wird der König zu denen zu seiner rechten sagen: Kommt ihr, die mein Vater gesegnet hat, nehmt euer Erbe, das Reich, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr gab mir Speise. Ich war durstig, und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr nahmt mich als Gast auf. Ich bedurfte der Kleidung, und ihr habt sie beschafft. Ich war krank, ihr sorgtet für mich. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen, die getan haben, was Gott will, antworten: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremden und nahmen dich als Gast auf? Und wann sahen wir, dass du Kleidung brauchtest und beschafften sie? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und besuchten dich? Der König wird zu ihnen sagen: Ja, ich sage euch, dass, wenn immer ihr diese Dinge für einen der unbedeutendsten dieser meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr sie mir getan. Dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sprechen und sagen: Weichet von mir, ihr, die ihr verflucht seid. Geht fort in das Feuer, das bereitet ist für den Widersacher und seine Engel. Denn ich war hungrig, und ihr gabt mir keine Speise, durstig, und ihr gabt mir nichts zu trinken, ein Fremder, und ihr nahmt mich nicht auf, ich brauchte Kleider, und ihr gabt sie mir nicht, ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann sahen wir dich hungrig, durstig, als Fremden, ohne Kleider, krank oder im Gefängnis, und sorgten nicht für dich? Und er wird ihnen antworten: Ja, ich sage euch, dass, wenn immer ihr euch weigertet, es für die unbedeutendsten dieser Menschen zu tun, ihr euch geweigert habt, es für mich zu tun. Sie werden fortgehen zur ewigen Bestrafung, jene aber, die getan haben, was Gott will, werden hingehen zum ewigen Leben.
Vielen Dank. Wirklich ein langer Text. Ich bin direkt hängen geblieben in Vers 45. Wann immer ihr euch weigertet. Spannend.
Ja.
Ja, ganz, ganz aufregend. Mal gucken, da kommen wir bestimmt noch dazu. Erstmal ganz kurze Einleitungsgeschichten zu Matthäus. Wer Matthäus genau ist, weiß man nicht. Ja, es ist dem Jünger Matthäus zugeschrieben, aber das ist also widerlegt so. Ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist, dass dieser Text, wie das damals üblich war, sich eines Namens bedient, der bekannt ist, damit er mehr Bekanntheitsgrad erhält und damit die Menschen ihn ernster nehmen. Und du hast schon angedeutet, es ist der judenchristlichste Text, also, oder der mit der stärksten judenchristlichen Tradition. Und das kann man erkennen an verschiedenen Symbolen, an verschiedenen, also zum Beispiel die Zahl 7, überhaupt die Zahlensymbolik im Matthäus-Evangelium, die spielt eine große Rolle. Und das macht aber für unseren Text jetzt nicht so einen Riesenunterschied, also ich denke, es macht nicht einen Riesenunterschied, ob dieses Evangelium wirklich judenchristlich ist oder nicht. Es ist Sondergut auf jeden Fall, steht nur bei Matthäus so. Und angesichts von Volkstrauertag, mit diesem Evangeliumstext zu tun zu haben, ist ja schon fast schon ein bisschen plakativ. Meine Frage, Holger, die erste Frage, die wir immer am Anfang stellen: Wo dockst du denn an bei dem Text?
Das war ganz interessant, dass ich tatsächlich in meine Kindheit zurückversetzt worden bin beim Lesen dieses Textes. Wir haben es ja schon gehabt, ich bin natürlich auch aus einem freikirchlichen Elternhaus, oder was heißt natürlich, ja. Aber es ist bei mir so gewesen. Und in einer relativ engen theologischen Umfeld groß geworden. Und dann eben auch dieses dualistische Weltbild ging damit einher. Und tatsächlich habe ich als erstes gedacht, ja, dieser Gerichtsgedanke und dieses dualistische Ausgehen am Ende des Lebens als Mensch, entweder komme ich in den Himmel oder ich komme in die ewige Verdammnis, das hat in mir als junger Mensch viele Ängste ausgelöst. Obwohl ich eigentlich ja wusste, im Kopf zumindest, dass die Gnade Gottes größer ist. Aber durch Texte wie diesen jetzt dachten doch auch immer eine Angst da war, reicht das eigentlich aus, was ich in meinem Leben tue, oder müsste ich noch mehr Menschen helfen und noch ein besseres Leben führen, damit ich, also kann ich mir doch irgendwie Himmel verdienen? Das war so eine Prägung als junger Mensch, die mich lange begleitet hat und von der ich, wenn ich diese Texte lese, auch immer noch so ein Stückchen was in mir spüre, dass das wieder hochkommt. So war das beim Andocken an diesem Text auch. Ja, Und eine zweite Erfahrung, die ich gerade eben erst gemacht habe, in der letzten Woche noch. Ich mache gerade mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden das Apostolikum, also das Glaubensbekenntnis durch. Und da frage ich die immer, woran könnt ihr denn eigentlich nicht glauben? Womit habt ihr Probleme? Welche Textpassagen im Glaubensbekenntnis? Und da sagten die ja, sie können nicht an diese Szene glauben mit dem Thron Gottes. Ja, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters und so. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das trifft ja genau auf unsere Textstelle zu. Genau. Wobei im Matthäus-Evangelium kommt er nicht zurück auf die Erde und richtet, sondern die anderen, die Menschen stehen vor seinem Thron. Aber das ist ja vielleicht eine Feinheit. Das ist das Gleiche, dass ich festgestellt habe, ja, also die Konfis können das noch nicht mal glauben, dass Jesus auf einem Thron sitzt.
Ja.
Fand ich auch interessant. Also was von dem, was wir da lesen, können wir eigentlich glauben? War so eine Frage.
Total interessant, weil diesen Gedanken, also mit dem Thron, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke immer, geht vielleicht, also ist für mich, war noch nie relevant, finde ich total spannend. Ich finde ohnehin, dass Konfirmanden, also dieses Alter, wenn die sich richtig drauf einlassen, dann sind die unfassbar cool. Dann hat man von denen, also ich lerne dann am meisten von Ihnen und von meinen Farsi sprechenden Geschwistern, die aus dem muslimischen Raum kommen, was die für tolle Fragen mitbringen, bewegt mich immer sehr.
Ja.
Das aber, was mir auch so ging, ich bin ja nicht christlich sozialisiert. Und was mir aber trotzdem so ging, dass ich so dachte, diese Gerichtsszene löst bei mir unwillkürlich aus die Frage, auf welcher Seite stehe ich denn? Links oder rechts? Und ich glaube, das will der Text wahrscheinlich gar nicht. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Hörer und Hörerinnen unserer Predigten genau diese Frage auch in ihrem Herzen bewegen werden. Deswegen müssen wir die ein bisschen näher angucken, glaube ich. Und mir ging es so, dass ich gerade, weil wir, also wir haben ja heute den 22. September, wir sind also wirklich sehr, sehr weit vor der Zeit. Aber gestern habe ich gelesen in der Tagesschau, dass 8% aller deutschen Erwachsenen, also jeder 12. Erwachsene in Deutschland, ein rechtsextremes Weltbild hat. 8,3%.
Oha, das ist viel.
Das ist wirklich viel, jeder 12. So, und dann lese ich hier, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Außerdem habt ihr mich gekleidet und ihr habt mir zu essen und zu trinken, alles klar. Aber ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Und dann, ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Das hat mich richtig beschäftigt. Was ist mein Auftrag? Es geht dabei um mich. Also wenn ich diese Predigt halte, ich werde sie nicht halten, weil ich zu cool bin zu der Zeit. Aber wenn ich sie halten würde, dann müsste ich ja immer mir die zuerst, müsste ich sie mir halten. Damit es keine moralisierende Predigt wird, die mit dem Finger auf andere zeigt. Und für mich war total spannend, was du eben, als du eben gelesen hast, im Vers 45, wo ihr euch geweigert habt, ja, zu helfen, wo ihr euch geweigert habt, dem Bruder, der Schwester nützlich, hilfreich zu sein, das wird euch sozusagen zum Schaden. In der neuen Genfer Übersetzung steht es da, was ihr versäumt habt. Und dieses Versäumt haben hat nochmal einen anderen Geschmack. Und das würde ich gerne, vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, bei dir steht geweigert, bei mir steht versäumt. Versäumt ist ja eher so ein bisschen nachlässig, ne? Ich habe nicht genug hingeguckt, war mehr bei mir oder war mehr bei anderen Dingen oder so. Sich zu weigern bedeutet ja ein aktives, also wirklich jemanden zurückzuweisen. Und da ist jetzt schon die Frage, was bedeutet das für unseren Alltag? Also wir können natürlich jeden einzelnen Vers jetzt hier angucken und stellen fest, gibt eine Menge Wiederholungen und damit wird auch unterstrichen, wie wichtig das ist und dass es wirklich ums Detail geht. Aber ich würde jetzt erstmal ganz gerne mit dir den großen Wurf angucken, das ganz große Geschehen und auch, was es für uns bedeutet in unserem Dienst als Prediger, Predigerinnen und in unserem Dienst in Gemeinde. Denn das ist ja was immer wieder, was der Kirche, glaube ich, auch aufs Knie fällt, und zwar der Kirche allgemein auf den Fuß fällt, dass wir eben nicht Salz der Erde und Licht der Welt sind, sondern dass wir uns ganz schön anpassen. Und ich bin ein bisschen in Sorge. Ja, aber sag mal, was denn deine Gedanken dazu?
Deswegen, ja, ich hänge gerade noch an dieser Übersetzungsvariante aus dem, du hast gesagt, neue Genfer Übersetzung versäumt, genau, bei David Stern weigern. Und da muss man vielleicht nochmal sagen, also auch nochmal zurück zu den Einleitungsfragen. Wenn man sagt, das Matthäus-Evangelium ist das jüdischste Evangelium, es ist ja auch das erste. Man sagt auch, das ist das Tor zum Neuen Testament. Und es gibt unglaublich viele Bezüge hin zu Genesis, dass es mit einem, dass es mit einer Genealogie beginnt. Ja, also mit einem Stammbaum Jesu quasi. Und auch am Ende mit einem Missionsauftrag endet. Hat ja Analogien auch zum Tora-Ende und so weiter. Also das heißt, das Matthäus-Evangelium ist eingebunden in dieses jüdische Leben und auch in die, den Festzeitkalender, würde ich sagen. Und trotzdem kann man, wenn man schon anfängt beim Stammbaum, ganz am Anfang, da werden ganz viele Namen genannt, aber nur vier Frauen. Ja, genau. Und das sind jetzt nicht irgendwelche ganz besonders herausragenden Frauen aus dem Alten Testament, sondern das sind Tama, Rahab, Ruth und die Frau von Uriah, die Mutter Salomos. Und das sind
alles Frauen mit Geschmäckle.
Genau so ist es. Und man kann vermuten, dass es alles Frauen sind mit wahrscheinlich heidnischer Herkunft. Und das ist das Interessante im Matthäus-Evangelium, dass es zwar in einen judenchristlichen Kontext hineingeschrieben sein soll, sagt die Forschung, und gleichzeitig sich aber unglaublich in Richtung Heiden öffnet. Durch zum Beispiel die Nennung von diesen Namen. Und das ist ja im Grunde so der Knackpunkt am Schluss, dass Jesus zwar ein Jude war und dass man sagen kann, so mit Paulus, das Heil kommt aus den Juden, aber es kommt da raus und ist aber für alle Menschen da. Das ist etwas, was im Matthäus-Evangelium ganz, ganz stark gemacht wird. Und dann kann ich auch, man muss ja im Grunde am Ende des Tages gucken, was dieser Text eigentlich, wie kann ich mich mit diesem Text aussöhnen, weil er ist ja schon krass. Also entweder oder, Du weigerst dich, das ist dann dein eigenes Problem, Versäumen, das finde ich schon fast ein bisschen diplomatisch. Also ich habe halt was versäumt, wie einen Termin, den ich versäume, aber ich könnte ihn ja eventuell nachholen. Aber in dem Kontext finde ich weigern ja stärker.
Da habe ich mich stärker. Selbst. Die Basisbibel schreibt, wenn was ihr nicht getan habt, das ist ja noch schwächer.
Ja, also da wird es ein bisschen weicher.
Ja, aber da hast du dich selbst, wahrscheinlich gefragt, vermutlich.
Ja, also ich frage mich halt dann am Ende, was ist denn jetzt? Wir sprechen über den zweitletzten Sonntag im Kirchenjahr. Das ist ja sowieso immer am Ende des Kirchenjahres die Thematik mit der Endzeit und dem Weltgericht. Das ist ja in allen Texten, die in den beiden Sonntagen, im letzten beiden Sonntagen im Kirchenjahr vorkommen, thematisch der Kern, über den wir nachdenken und auch unseren eigenen Ausgang, unseren Zugang ins ewige Leben. Mhm. Und als Christinnen und Christen können wir ja sagen, okay, wir leben ja jetzt schon in dieser Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben werden. Also was machen wir jetzt mit diesem, was ist, wenn wir uns weigern? Was will denn der Matthäus da eigentlich seiner Gemeinde, seinen Leuten sagen? Das könnte so die Frage sein.
Genau. Ja, und damit kommen wir, finde ich, zu der Frage, was ist der Auftrag von Kirche? Also von der versammelten Gemeinde derer, die zu Christus gehören, die das ewige Leben für sich schon in Anspruch nehmen, also vorausschauend. Und unser Auftrag ist ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Unser Auftrag ist, versorgt die Witwen und Waisen, seid bei den Fremden. Ja. Also Jesus hat ja das Gesetz nicht aufgehoben, sondern er hat es erfüllt und sozusagen uns eingebunden in die Erfüllung des Gesetzes. Ich will nochmal sagen, wo ich noch andocke. Und zwar bei dem Bruder. Du hast vorhin auch von den Schwestern gesprochen, das hast du so beim Lesen noch mit eingebaut.
Das ist das Einzige, was ich ergänzt habe. Da steht halt Bruder,
Aber Bruder und Schwester könnte man ja, das gibt es ja auch, diese Haltung zu sagen, es geht nur um unsere Glaubensgeschwister. Aber ich glaube, und deswegen war das nochmal wichtig, gerade der Rückbezug, vielen Dank, nochmal Einleitungsfragen, Matthäus, mit der Genealogie und mit den Frauen, die aus dem Heidentum kamen. Ich glaube, dass ja der Bruder und die Schwester von Jesus nicht zwingend die Glaubensgeschwister sind, sondern überhaupt erstmal Bruder-Mensch, Schwester-Mensch. Das ist damit gemeint. Also es gibt ja schon Strömungen und Tendenzen hin zu sagen, nur die, die wahrhaft gläubig sind, sind hier gemeint. Und dem würde ich ganz klar widersprechen.
Würde ich auch.
Ne? Genau, Bruder und Schwester meint einfach nur, ich bin den Menschen so nah wie ein Bruder. So.
Genau, ich würde auch sagen, dass das, ja genau, also dass wir uns miteinander als Brüder und Schwestern verstehen, weil wir alle zur Gattung Mensch gehören und dadurch verwandt sind miteinander.
Genau,
ja? Und fertig, ja. Mhm. Gestern war ich mit einer Kollegin im Café und zum kleinen Dienstgespräch und dann haben wir uns voneinander verabschiedet und sie sagte, tschüss, mein lieber Bruder. Und ich habe dann gesagt, ja, tschüss, meine liebe Schwester. Und die Betreiberin des Cafés hat das zufällig mitgekriegt und fragte dann, ist das deine Schwester? Sag ich, nee, es ist meine Schwester im Herrn, wie wir so schön sagen, ja, in frommem Deutsch. Ja, ja, genau, ich würde auch sagen, wir sind alle verbunden dadurch, dass wir Menschen sind.
Ganz genau.
Familie Mensch.
Ganz genau.
Genau. Und das ist gemeint. Ja. Nicht eine bestimmte exklusive Gruppe.
Genau. Und dann bedeutet es natürlich, also das widerspricht aus meiner Sicht jeder Form von Nationalismus und das widerspricht auch jeder Form von Exklusivismus, sondern es muss einfach, es bedeutet, wir stehen alle vor Gott, vor Jesus als, wir stehen alle vor ihm, zu Beginn der Text. Ob wir es jetzt wissen oder nicht, ob wir damit rechnen oder nicht, es wird so sein. Damit rechne ich erstmal. Und jetzt ist meine Frage nochmal zurück oder nochmal ein bisschen anders. Wofür braucht es denn diesen Text? Vielleicht kommen wir dann dem auf die Spur. Warum oder was wir da zu predigen haben. Wofür braucht es diesen Text? Ich glaube nicht, dass Matthäus damit bezweckt hat, den Menschen Angst zu machen. Ich glaube, er wollte sie eher aufmerksam machen. Aufmerksam für die Menschen um sie her. Das aufmerksam füreinander. Wie wir heute so schön sagen, achtsam.
Ja.
Nicht nur mit denen, die mir eh am liebsten sind, denn das machen auch die Heiden, wie Jesus sagt, sondern mit allen Menschen achtsam zu sein. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil das gar nicht geht. Wir sind Menschen, wir scheitern an dem eigenen Anspruch.
Ja. Du hast ja dann den Begriff Exklusivismus genannt. Mhm. Und ich denke auch, also man sollte sich hüten davor, auf der einen Seite zu sagen, ja, das jüdische Volk lebt so diesen Exklusivismus, nur wir sind das erwählte und auserwählte Volk und alle anderen eben nicht. Die haben halt Pech gehabt. Da müsste man heute sagen, neutestamentlich gesprochen, wenn wir wirklich mit der Gnadentheologie kommen wollen, auch fragen, was ist da mit dem Südsee-Insulaner, der nie die Chance hatte, irgendwie eine Bibel in die Hand von Jesus nie gehört hat, was ist mit dem, wenn der stirbt?
Ja.
Weil wir reden ja über ein Gericht, also am Ende aller Tage oder am Ende meines Lebens stehe ich plötzlich vor diesem Thron und was ist dann? Was passiert dann mit dem Südsee-Insulaner? Und dann gibt es ja dann Ansätze des Exklusivismus, ja, dass alle in der Hölle landen, die nicht an Jesus glauben, oder der Inklusivismus, auch alles suboptimal, ja. Pluralismus ist dann, alle Religionen sind gleich und führen zum selben Ziel. Da kann man theologisch auch fragen, als christlicher Theologe, na, ist das so das Gelbe vom Ei? Am meisten überzeugt hat mich eigentlich der Gedanke, dass das Kriterium im Gericht, wenn ich den Gerichtsgedanken mal so durchspiele und stelle mir vor, ich stehe vor Jesus jetzt am Ende meines Lebens, dann ist nach diesem Text, vor allem diesem, was ihr einem von diesen meinen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, geht es nicht darum, ob ich in Christus gewesen bin in meinem Leben, im Letzten, sondern was ich in Christus getan habe.
Ja, genau.
Das bedeutet nicht, dass ich durch mein Tun heil werden kann, also dass ich es mir erarbeiten kann. Und trotzdem ist ein Glaube ohne Werke tot.
Ja, genau.
Ja, das bedeutet für mich schon, auch Luther würde das sagen, Glaube ist nie von dem Tun getrennt, sondern der Glaube wird ja durch unser Tun erst lebendig, sichtbar,
genau,
wirksam.
Genau.
Und wenn er das nicht ist, dann ist es irgendwas, aber kein christlicher Glaube. Und das, glaube ich, ist wirklich das Wichtigste, dass wir eben sehen, dass in Christus sein ist am Ende des Tages nicht das Zentrale, sondern nochmal, was ich in Christus getan habe. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Und sagen, okay, wir haben, das habe ich auch in meiner freikirchlichen Prägung, besonders als junger Mensch, ja, nicht mehr als Theologe, aber als junger Heranwachsender gedacht, dass das alles so einfach ist. Und es ist eben nicht so einfach. Wenn sich ein Mensch auf uns zubewegt, auf so einem Schlauchboot und hat einen muslimischen Background und hat noch nie die Bibel lesen können und nie was von Jesus gehört und ertrinkt, dann habe ich doch eigentlich die Verantwortung dafür, erstmal nicht ihm das Evangelium zu predigen, sondern den Mann zu retten vor dem Ertrinken.
Ganz genau.
Und dann tue ich doch, was dem Geringsten auch, diesen meinen Geringsten, was ich denen getan habe. Und am Ende würde ich sagen, es gibt so einen schönen Begriff im Lateinischen oder so eine Phrase, Deus semper major, also Gott ist immer noch größer als all unsere Gedanken und Theologien und Vorstellungen, die wir haben. Und dann kann ich mit Demut und auch Empathie auf meinen Nächsten zugehen und sagen, egal an wen oder was oder wie du glaubst, mir geht es darum, dass wir als Menschen miteinander in Kontakt sind, im Austausch sind, auf der Suche nach der Wahrheit vielleicht auch, aber im letzten Wissen, dass Jesus, dass Gott das Interesse daran hat, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und vielleicht tun sie das auch dadurch, dass sie wie Christus leben, ohne es zu wissen.
Ganz interessant. Ich liebe ja Narnia, das habe ich auch im Podcast schon erzählt. Und im 7. Band, ich möchte nicht allzu viel spoilern, aber im letzten Band, da gibt es eine grandiose Szene. Da gibt es nämlich tatsächlich diese Gerichtsszene, die wird also dargestellt im Stall, interessanterweise. Also wir treffen uns im Stall wieder. Und kennst du Narnia?
Ja, alles gelesen.
Alles gelesen. Also
viel in Elstal übrigens.
Siehst du?
Im Kandidatenjahr.
Sehr cool. Also genau, und da ist ja diese Szene, wo dieser Hauptmann von Tasch, also der sozusagen zu dem anderen Gott oder Götzen gehört, der kommt durch den Stall ins neue Narnia rein und verbeugt sich vor Aslan und sagt, ja, ich weiß das, ich kannte dich nicht. Und dann sagt Aslan sowas so sinngemäß, dein Herz oder dein Glaube ist so wahrhaftig, dass alles, was du für Tasch getan hast, hast du für mich getan. Also weil der Glaube so wahrhaftig war. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt ist ja C.S. Lewis, das ist natürlich eine ganz andere Zeit, aber schon sehr freidenkend an der Stelle. Und genau das, denke ich auch, der kannte ja Aslan gar nicht. Der war von seiner, also er war so ein tiefgläubiger oder so ein überzeugter Täter seiner Religion, dass Aslan das wertschätzt. Finde ich total interessant, weil dieses Gericht, von dem wir hier lesen im Matthäus-Evangelium, spricht an keiner Stelle von Glauben. An gar keiner Stelle. Es spricht nur davon, wie bist du Mitmensch gewesen? Wie hast du dir zu Herzen gehen lassen, was dir begegnet ist? Und genau das, denke ich, da gebe ich dir recht. Es ist immer eine Gratwanderung. Ich kann mir mein Heil nicht erkaufen. Ich kann mir den Platz im Himmel nicht erkaufen. Und zugleich ist mein Glaube ohne Ausdruck, ist es kein Glaube. Dann ist es nur ein Bekenntnis mit den Lippen. Und das ist, glaube ich, das, was uns wirklich, und damit müssen wir leider zum Schluss kommen, wir müssen dringend das Evangelium noch formulieren. Was ist denn aus deiner Sicht das Evangelium dieses Textes? Worum, also was ist die gute Nachricht?
Die gute Nachricht ist, dass ich in Christus sein darf und für andere Menschen da sein kann. Und wenn ich in Christus mein Leben lebe, dass ich mir dann keine Sorgen machen muss, ob ich in den Himmel oder in die ewige Verdammnis komme, sondern das ist dann gar nicht mehr die Frage.
Yeah.
Es geht wirklich darum, lebe ich aus dieser Gnade heraus und begegne den Menschen so, dass ich ihnen das Evangelium selber bringe.
Mm-hmm.
Wenn mir das bewusst ist, was für eine Kraft das Evangelium auch hat, dadurch, dass ich mich den Menschen zuwende, wie letztlich Jesus das auch tut oder getan hat, dann verschwinden all diese Ängste und diese Fragen und Sorgen, die man haben kann, und dieser Druck, unter dem man vielleicht, unter dem ich auch gestanden habe als Jugendlicher, verschwinden, weil ich weiß, ich bin im Letzten aufgefangen durch die Liebe Gottes. Und Liebe ist ja das Anderssein, dass ich das Anderssein des anderen annehmen kann.
Mhm.
Und das hat Jesus und Gott mit mir zuallererst gemacht.
Mhm. Ja, schön. Ja. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht ganz kurz darüber sprechen können, bevor wir uns jetzt verabschieden von unseren HörerInnen. Wie liest man diesen langen Text? Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, weil ich ja, wie gesagt, nicht da bin, dachte ich, ach Mensch, was würde ich denn machen? Vielleicht kann ich ja den Leuten, die bei mir in der Gemeinde predigen werden, so eine Idee mitgeben. Und meine Fantasie ist, dass man diesen Text in verteilten Rollen lesen kann, aber nicht von vorne, sondern aus dem Auditorium heraus. Dass man nur die Worte wirken lässt, so wie wir sie eben auch haben wirken lassen. Das, was du gelesen hast, das hört man. Und an mancher Stelle merke ich dann auf und bin nicht abgelenkt von dem, was ich da sehe. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht hast du noch eine schönere Idee, aber ich habe so gedacht, dass man diese, ich war hungrig, ich war durstig, ich war ein Fremder und so, dass man das jeweils von einer anderen Person sagen lässt. Und dass dann auch die Antwort, also dass auch die Rede von Jesus jeweils von jemand anders gesprochen wird. Nicht immer vom selben, damit man nicht sozusagen Jesus mit einer Person identifiziert. Das wären natürlich viele Rollen, die man im Kirchenraum verteilen müsste. Aber das könnte man ja vorher vorbereiten. Und ich habe so gedacht, dieser Text, der ist so gewichtig. Der hat so eine starke Bedeutung. Ich habe den also wieder abgeschrieben. Beim Abschreiben dachte ich, man müsste genau das, was ich mir hier gerade aufschreibe, mit unterschiedlichen Stimmen hören. War so mein Gedanke.
Gute Idee. Nehme ich mit und am Volkstrauertag werde ich mit den Konfis auch auf den Friedhöfen sein und die, das heißt, die sind dann auch teilweise im Gottesdienst, vielleicht mache ich das tatsächlich so, ich habe nämlich so unglaublich viele Konfis in diesem Jahr, 30 Stück, dass ich tatsächlich vielleicht den Text so auch in den Gottesdiensten, die davor gefeiert werden, so von den Konfis lesen lasse, aus,
ja, super,
aus der Gemeinde heraus und man so den Text wahrnehmen kann. Cool, genau. Finde ich eine coole Idee.
Okay, super, schön.
Man könnte auch eine andere Idee, ja, die mir gerade beim, als du das erzählt hast, eingefallen ist. Man könnte natürlich auch sagen, also gut, in den Landeskirchen, wo ich mich jetzt hauptsächlich aufhalte, gibt es oftmals im Kirchenschiff so einen Mittelgang und eine rechte und eine linke Seite. Und die rechte Seite vom Thron Gottes, ja, und die linke Seite, das hatten wir ja auch so ein bisschen dieses Bild. Man könnte natürlich auch damit spielen, zu sagen, okay, die auf der rechten Seite sprechen den Text, die dann nachher im Himmel sind und die anderen.
Ja.
Aber das müsste man wahrscheinlich dann auch seelsorgerlich ein bisschen auffangen.
Ja, deswegen vielleicht lieber verteilen.
Lieber verteilt.
Also das, genau, weil der Werner Busch aus dem homiletischen Monatsheft, der ist irgendwie Pfarrer in Hildesheim. Mhm. Nee, ist gar nicht wahr, in Braunschweig. Genau, in St. Katharinen. In Braunschweig. Und der sagt nämlich, dass man ganz vorsichtig sein muss damit, mit diesen Zusprüchen. Ja? Also was sind Ziegen, was sind Schafe, was ist links, was ist rechts. Da muss man vorsichtig sein. Das als letzten Gedanken.
Genau.
In der Tat, seelsorglich begleiten. So, ihr lieben HörerInnen, schön, dass ihr bei uns geblieben seid. Danke, Holger, dass du mit mir dieses Experiment gewagt hast. Wir beide, das war toll. Ich danke dir. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. Ich hoffe, dass wir uns wieder hier begegnen.
Ich danke dir, liebe Anja, und auch der Lea für euer Vertrauen. Es ist eine große Ehre. Vielen Dank.
Auch für uns war das toll, dass du zugesagt hast. Liebe HörerInnen, seid gesegnet, habt wirklich eine Menge Inspiration durch den Heiligen Geist mit diesem Text. Und ja, vielleicht gebt ihr uns ein kleines Feedback. Wie waren denn eure Volkstrauertagsgottesdienste? Ansonsten alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jawohl. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.